Tonspuren, der Podcast der Philharmonie Essen.
Er sucht das ursprüngliche, unkontrollierbare in uns und forscht mit Klängen nach dem, was wir im tiefsten Innern spüren. Der Komponist Márton Illich, mit Preisen überhäuft und unser heutiger Podcast-Gast. Er stammt aus Ungarn, hat in der Schweiz und in Deutschland studiert und bewegt sich heute zwischen seiner ungarischen Heimat und Deutschland. Was möchte er mit seiner Musik erreichen? Darüber möchten wir mit ihm sprechen und heißen damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Tonspurenfolge, heute mit Maria Gnann.
Und mit mir, Marie König, als euren Hosts. Herzlich willkommen, lieber Márton Illich.
Hallo Maria, hallo Marie und guten Tag, liebe alle Zuhörer.
Sie sind Porträtkünstler der Philharmonie Essen. Es gibt 4 Konzerte mit Werken von Ihnen zu hören. Und wir haben uns gefragt, wenn Sie da so viele Konzerte mit Stücken von sich haben, hören Sie gerne Ihre eigene Musik im Konzert oder ist es auch ein bisschen seltsam?
Naja, wenn die Möglichkeit besteht, dass man so groß angelegte Werke wieder aufführt, dann ist man immer gerne dabei. Also das ist schon eine ganz großartige Sache. Wenn ich bedenke, das Klarinettenkonzert ist ein relativ kurzes Stück, knappe 20 Minuten für ein ganz großes Orchester. Also das ist auch schon ein Wahnsinnsaufwand, das aufzuführen. Und das ist immer ein Fest, da dabei zu sein.
Ist es dann so, dass die Musik so klingt wie in Ihrem Kopf?
Das ist eine gute Frage. Das müssen Sie aber immer nach der ersten Probe fragen, weil es ist natürlich so, man hat ganz klar alles im Kopf oder fast alles im Kopf. Aber in der ersten Probe stellen sich dann immer Sachen raus, gewisse Klangproportionen, die man aber auch vor Ort ändern kann. Und das tut man dann auch. Und dann hat man eine Aufnahme, dann kennt man das Stück und man kann das Stück dann nicht nochmal so hören, als würde man das in der ersten Probe wieder hören.
Dann lassen Sie uns doch auch einen kleinen Ausschnitt hören von Ihrer Musik. Wir haben ein Stück dabei, das auch in Essen gespielt werden wird. Hier kommt es. Márton Illich, was ist das für ein Stück?
Wenn ich mich richtig erinnern kann, das ist das Stück für 8 Trompeten, Reister, also Messingraum. Das ist auch ein Stück, das relativ selten gespielt werden kann, 8 Trompeter auf diesem Niveau zusammenzubekommen. Das kann natürlich Marco Blau und sein Ensemble wunderbar. Sie haben das schon zweimal gespielt und es ist auch ein groß angelegtes Werk, über eine halbe Stunde. Ich freue mich sehr auf diese Aufführung.
Wir haben jetzt eine eher lautere Stelle ausgewählt. Am Anfang beginnt es ganz leise und es ist auch viel Geräusch dabei. Man muss ganz genau hinhören, um das richtig wahrzunehmen. An dieser Stelle kam es mir vor, wie als wären das so Fanfaren, die aus verschiedenen Richtungen einer Stadt von verschiedenen Türmen durcheinander schallen. Was hatten Sie im Kopf bei der Komposition?
Diese Fanfare, also dieser massive Teil, lebt tatsächlich nur, wenn dieser ganz lange Introduktion am Anfang erklingt. Also was ganz Zartes, ist eine Einführung, was ganz Leises, Intimes, und danach passieren auch unglaublich viele geräuschhafte Elemente. Also ich hole wirklich alles aus diesen Instrumenten heraus, was man auch mit Geräuschen machen kann. Also sie schlagen die Instrumente mit verschiedenen Materialien, sie blasen sie in alle möglichen Löcher, die Ventile werden rausgenommen. Diese Fanfare bringt sehr viel Energie mit. Und später erlebt man das auch ganz anders im großen und ganzen Zusammenhang, wenn man auch die Geräusche diese andere Facette gehört hat.
Wie kommen Sie denn auf so eine Idee, so ein Instrument so zu behandeln? Also Sie haben Schlagzeug und Klavier ja auch gelernt, schon als Kind, aber jetzt nicht unbedingt Trompete. Und dann wird die Trompete, sag ich mal, fast schon auseinandergenommen, in Einzelteile zerlegt, das Mundstück wird mal abgenommen. Wie entsteht das bei Ihnen?
Vor ungefähr 10 Jahren kam ich zu einem Wendepunkt beim Komponieren. Ich habe mit ganz normalen Tonhöhen komponiert und dann habe ich gemerkt, das ist irgendwie nicht genügend für mich. Ich möchte weitergehen und da habe ich festgestellt, dass ich die Instrumente alle selber zu Hause beim Komponieren haben muss, um sie wirklich näher kennenzulernen. Und auch bei diesem Stück war das so, ich hatte eine Trompete zu Hause und soweit ich das kann, habe ich alles ausprobiert. Natürlich, die Töne so genau kann ich nicht spielen, aber immerhin habe ich so einen körperlichen Kontakt zum Instrument bekommen. Und das ist extrem wichtig, weil nur so kommt man an die intime Seele des Instruments ran.
Wie viele Instrumente haben Sie denn zu Hause?
Ich habe ein ganzes Streichquartett hier. Ich habe einen Flügel, Klarinetten unterschiedliche, eine Querflöte habe ich, Oboe und Fagott leider nicht. Aber das kommt vielleicht noch.
Das klingt ja auch sehr spielerisch, wie Sie da an diese Instrumente rangehen und hat bestimmt ja auch einen Vorteil, wenn man die Instrumente nicht schon so gut kennt, sondern eigentlich eher denkt, oh, was gibt's denn da noch für Klänge drin? Und ich habe gelesen, dass Sie gesagt haben, als Vierjähriger schon haben Sie eigentlich kein anderes Interesse gehabt als den Klang. War das auch so, dass Sie schon als kleines Kind mit Instrumenten gespielt haben und dann gemerkt haben, es ist toll, dass da etwas herausschallt, was ich selber machen kann?
Ja, genau. Und das ist auch eine ganz interessante Erkenntnis gewesen für mich, dann später, erst später, dass mich die Klänge in ihren ursprünglichen Zuständen fast mehr interessiert haben als der kultivierte Klang. Also wie es sich später herausstellte, ich habe dann so eine richtige Klavierausbildung, Klavierlaufbahn gehabt, dass für mich diese ganze kultivierte Klavierspielerei eigentlich wie eine Zweckentfremdung wirkte. Und das habe ich dann auch beim Klavier auch später gemerkt, dass ich zurück zu den Wurzeln muss, um mich selbst zu finden. Zu diesen ursprünglichen gekratzten, geschlagenen Klängen, die ich als Vierjähriger da für mich auf dem Flügel meiner Oma produziert habe.
Das heißt, jede Form von Künstlichkeit ist etwas, mit dem Sie eher weniger anfangen können?
Nein, das würde ich jetzt nicht sagen. Künstlichkeit, das Künstliche, die Kunst selbst ist ja die höchste Stufe der Gestaltung des Menschen. Also das ist was ganz Wunderbares. Aber wenn die Kunst eben dieses Urtümliche, diesen Tabula Rasa Zustand vergisst, dann ist das für mich nicht vollständig genug. Also ich suche nach diesem Reichtum, was auch tatsächlich diese Urtümlichkeit mit enthält und nicht nur das absolut ausgefeilte, gestaltete.
Darüber können wir gleich vielleicht nochmal sprechen. Mich würde jetzt nochmal interessieren, wie die Musik in Ihrer Kindheit zu Ihnen gekommen ist. Sie haben gerade gesagt, Ihre Oma hatte einen Flügel. War das so die erste Inspiration für Sie?
Ja, das ist die Geschichte, die ich schon so oft erzählen musste. Das ist aber keine Pose, das ist tatsächlich so gewesen. Da stand ein Flügel in einem unbeheizten großen Zimmer. Und als 3-4-Jähriger habe ich da wirklich Stunden und tagelang rumgeklimpert. Und dann haben alle gefragt, ja, was machst du denn da? Was macht dieses Kind da? Ich meine, das muss ja irgendwas haben. Normalerweise geht ein Kind hin und klimpert 10 Minuten und das war's dann. Aber ich habe dann auch so gewisse Sachen also ganz bewusst ausprobiert. Ich habe dann erzählt, hört ihr, dass ich jetzt gelbe Klänge spiele? Das ist jetzt aber nicht mehr gelb, das ist jetzt grün. Und die haben dann nicht verstanden, dass das Kind muss ja in den Klavierunterricht. Und das war die Hölle für mich am Anfang der Klavierunterricht, weil die Klavierlehrerin hat gesagt, übrigens eine ganz tolle Klavierlehrerin. Und sie hat einfach nur ihren Job gemacht und gut gemacht und gesagt, ja, musst du jetzt die 10 Tage üben, weißt du das? Und dann habe ich gesagt, ja. Ich übe ja jeden Tag, ich gehe ja zu meiner Oma und klimpere und sage, nö, ab wird jetzt nicht geklimpert, sondern du musst ja ganz bewusst diese Noten lesen lernen. Und das war ein Schock für mich. Ja. Dann habe ich natürlich Klavierspielen gelernt, schön ein Solistendiplom gemacht in Basel und die Meisterwerke der Klassik gespielt. Aber irgendwann mal habe ich verstanden, dass ich einen ursprünglichen Draht zu Naturklängen habe.
Wie ist es, wenn Sie sogenannte Meisterwerke der Klassik spielen? Hören Sie diese Musik auch in Farben oder ging Ihnen das nur so, wenn Sie Ihre eigene Musik quasi entdeckt hatten und haben?
Na, Fabian höre ich durchaus, auch wenn ich fremde Musik höre. Aber das ist ja nur ein Teil des Hörens, des Fabian-Hören. Also da gibt es dann auch noch sehr viele Dinge, die hinzugekommen sind, sehr viele andere Inhalte, worüber wir jetzt gerne noch sprechen können. Also, was ich dann unter musikalischen Inhalten mir vorstelle.
Vielleicht machen wir das am besten anhand von einem Beispiel. Wir haben ein nächstes Musikbeispiel mitgebracht und zwar, ja, sage ich erstmal gar nicht, was es ist, sondern wir hören erstmal. Das war das zweite aus den drei Aquarellen für Akkordeon, Klavier und Streichtrio. Und in diesem Stück haben wir zumindest die Prägung durch ihr Aufwachsen gesehen. Sie sind nämlich 1975 in einen künstlerischen Haushalt geboren. Ihr Vater ist Designer, ihre Mutter Kunstlehrerin. Und es gibt mehrere Stücke von ihnen, die sie so malerisch benannt haben, Aquarelle oder Zeichnungen. Und wir sind gerade ja schon auf die Farben eingegangen. Verstehen Sie sich denn als jemand, der in Musik malt?
Malen gerne, aber malen ist ja nur ein Teil. Also die Farbe ist ja nur ein Teil der Visualität. Und zwar, jetzt mittlerweile empfinde ich das als eine, nicht nebensächliche, aber nur ein Parameter von all diesen wichtigen Aspekten. Was mich in der Visualität auch interessiert, ist, dass da auch Bewegung stattfindet. Das hat sehr viele Prozesse stattfinden, die zwar statisch auf dem Bild stehen, die kann man ja nicht in ihrer Bewegung mitverfolgen, aber man kann ja den Anfang angucken und dann in der Mitte, also man kann separate Stationen zeitlos beobachten. So was Ähnliches empfinde ich auch beim Komponieren. Ich höre nicht nur, sondern so gleichzeitig sehe ich auch Objekte, Texturen, verschiedene Linien, verschiedene visuelle Prozesse, die ich auch aufzeichne. Ich habe so Skizzenbücher, wo nicht nur Töne stehen, sondern auch solche Linien, so schattierte Linien, Formen, Gestalten, Objekte, die sich so allmählich so öffnen, so trichterförmig. Das zeichne ich dann tatsächlich auf, weil ich manchmal halt eben in solchen Parametern denke, sowas sehe und auch gleichzeitig höre.
Mich würde interessieren, warum Sie diese Stücke Aquarelle genannt haben. Also ein Aquarell ist ja auch eine ganz dezidierte Form des Malens. Inwiefern hören wir das in der Musik?
Das ist ein wichtiger Meilenstein für mich, diese Werkreihe. Wenn Sie jetzt meine Frühwerke hören würden, waren die extrem massiv. Wie gesagt, habe ich nur mit traditionellen Tonhöhen komponiert. Und extrem körperhaft, extrem aggressiv, in extrem starken Bildern. Und die Aquarellserie war so dieser Meilenstein, wo ich diese Intimität mit in meine Musik hineingeholt habe. Deshalb nenne ich sie Aquarelle. Also diese ganz zarten Texturen kommen eigentlich zum ersten Mal in dieser Serie vor.
Und war das auch ein Zeitpunkt, an dem Sie eben gemerkt haben, ich will meine Musik anders wieder denken oder schreiben? Was Sie vorhin meinten, dass es einen Zeitpunkt gab, so vor 10 Jahren, wo Sie gemerkt haben, ich will jetzt wieder anders schreiben, wieder anders zu den Klängen finden?
Ja, das ist die Zeit gewesen, wo ich von den konkreten Tonhöhen so allmählich weggekommen bin. Das ist ein Berg, den ich allein besteigen musste. Also ich habe bei Wolfgang Grimm studiert und ich liebe seine Sachen von den 90er Jahren, dieses unglaublich körperhafte und klare, konkrete. Und ich bin daher gekommen, ich musste diese Sprache erstmal entwickeln in mir und erst später habe ich selber entdeckt, dass ich von den konkreten Tonhöhen weggehen kann und mich angefangen, Geräusche zu interessieren. Und bei diesen Aquarellstücken habe ich zum ersten Mal Geräusche verwendet, also Klänge, die sich zwischen den Tonhöhen befinden. Die Schattierungen, die man halt eben auf dem Klavier nur im Klavierinneren machen kann, zwischen den Tasten, weniger. Und da habe ich angefangen, die Streicheninstrumente richtig zu studieren. Da habe ich mir diese ganzen Instrumente besorgt für zu Hause. Also das ist tatsächlich ein Wendepunkt gewesen, wo mein ganzer Geist sich etwas Neues geöffnet hat.
Sie haben in einem NDR-Bericht gesagt, Sie hätten Ihre Klänge aus dem Fleisch direkt herausgezogen. Bezieht sich das auf diese Phase?
Das bezieht sich nicht nur auf diese Phase. Das ist wieder ein anderer Aspekt, dieser Bezug zur Intimität, zu den tiefsten Abgründen der menschlichen Psyche und des menschlichen Körpers. Also das ist tatsächlich etwas, was gültig ist, sowohl für die erste Phase als auch für die Aquarellphase und für alle Phasen eigentlich, hauptsächlich für die Werkreihe Psychogramme, die Solostücke beinhaltet.
Dann lassen Sie uns gerne noch ein bisschen Musik hören. Wir haben ein Spiel in diesem Podcast, das nennt sich Mein oder nicht mein. Da spielen wir drei Beispiele vor. Und die Frage ist immer, ist das Stück oder bei anderen die Interpretation von mir oder nicht? Ich denke mal, bei Ihnen wird das wahrscheinlich ein bisschen einfacher sein. Aber wir machen es natürlich trotzdem. Und hier kommt unser erstes Beispiel. Mein oder nicht mein?
Das ist meine Musik, ja, ganz.
Sehr ganz, gut.
Ganz eindeutig, ja. Es ist aus dem neuesten Stück Leg Sinter für die Berliner Philharmoniker.
Ja, und das waren auch die Berliner Philharmoniker unter der Leitung von Kirill Petrenko. Uraufgeführt wurde das Stück im September 2023 in Berlin. Wenn Sie so ein großes Stück schreiben, denken Sie da auch den Raum immer mit, in dem es erklingt? Weil es heißt ja Luft, Farbe, Raum oder Luftszene, sagen Sie. Es geht um einen Schauplatz, in dem dieses Stück erklingt. Wie wichtig ist für Sie der Raum, also die Berliner Philharmonie in dem Fall?
Der Raum ist aus zwei Gründen extrem wichtig. Erstens aus einem akustischen Grund, weil der Raum bestimmt, ob die Energien der Musik, ob die Klangenergie tatsächlich wiedergegeben wird oder verschluckt in schlechten Seelen. Andererseits ist der Raum auch ein Begriff, der für das Innenleben der Musik wichtig ist. Also die Musik ist auch räumlich gebaut, perspektivisch. Es gibt jetzt unabhängig von dem, wo die Musik gespielt wird, innerhalb der musikalischen Struktur Dinge, die im Vordergrund verlaufen und welche, die im Hintergrund erklingen. Es gibt ganz große Massen, die bewegt werden, auch wirklich auch ganz zarte. Dieses Spiel mit Perspektiven ist auch etwas, was in der Musik inhärent eine wichtige Rolle spielt. Der Titel weist auch auf dieses Spiel hin. Sinte heißt so viel wie Schauplatz oder Szene oder Farbraum. Sinte heißt ja eigentlich nur Szene, sondern auch Farbe, die jetzt auch sich auch ganz bewusst mit diesen Möglichkeiten beschäftigt. Es gibt auch sogar ein Stück mit dem Titel Ter Sinter, also der Schauplatz des Raumes. Also da wird so das Objekt oder das Thema Raum selbst in den Mittelpunkt gestellt. Ja, das ist übrigens auch ein Stück, das in Essen erklingen wird. Mhm. Da verteile ich die Musiker im Raum in der Essener Philharmonie. Das ist auch ganz interessant. Sie hören einzelne Instrumente oder Instrumentengruppen sogar von draußen. Also Hörner sitzen draußen. Also da kommt das Stück, die Musik und auch der Saal nochmal eine dritte Dimension, also einen Zusatzraum innerhalb des Raumes, wie die Musik und die Musiker verteilt werden.
Schauen wir mal, wie das bei unserem nächsten Beispiel aussieht, ob das von Ihnen ist oder nicht. Hier kommt das zweite Beispiel.
Nicht mein. Aber was war das?
Das war eine Eigenkomposition von Patricia Kopaczynska, ja. Fellino, für die Sie ja auch schon oft geschrieben haben für die Geigerinnen und die einen ganz speziellen Ton hat, den Sie ja offensichtlich auch sehr schätzen, oder? Sie haben für sie ein Violinkonzert geschrieben, richtig?
Ja, das ist eine ganz, ganz besondere Persönlichkeit, eine ganz besondere Geigerin.
Das war das zweite Musikbeispiel. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach direkt weiter mit dem dritten Spiel, und zwar diesem hier. Musik.
Ja, das habe ich jetzt auch erkannt.
Das
Bravo. Auch mein Stück. Das ist ein relativ neues Psychogramm-Stück für Gitarre-Solo.
Mit einem ganz besonders schönen Titel. Können Sie es aussprechen?
Perlekedöft, genau. Zankend. Also das ist etwas streiterisch, dieses Stück.
Ja, mir hat das sehr gut gefallen, vor allem als ich ein Video dazu gesehen habe und gesehen habe, dass manche Gitarrenseiten oder dass an manchen Stellen die Gitarrenseiten mit einer Bierflasche gezupft werden, also eine Bierflasche als Zupfinstrument. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen?
Diese Flaschen sind unten an verschiedenen Stellen gerippt. Die kann man natürlich auf den Saiten so reiben und man kann unglaublich intensive Klänge dabei produzieren. Das ist auch ein Stück, das ich mit dem Instrument zusammen wirklich sehr, sehr lange komponiert habe. Mhm. Und auch die Notengrafik ist auch extrem schwierig, weil man ja keine normalen Tonhöhen hat, die man notieren kann, sondern hier muss man Linien schreiben, ganz genau zeichnen, wo man an welcher Stelle, dass man auf der Gitarre spielen muss. Und das ist ein sehr, sehr schwieriges Stück, sowohl zum Spielen als auch zum Hören vielleicht. Aber es ist sehr viel Ausdruck dabei, also es ist wirklich auch ganz intim und wirklich alles dabei, alle Abgründe eines Menschen dabei.
Also ich finde, es macht auch wirklich großen Spaß, dieses Stück zu hören. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen da zu nahe trete, aber ich hatte schon den Eindruck, dass der Humor auch durchaus eine Rolle spielen darf bei Ihren Werken. Oder liege ich da falsch?
Das hoffe ich. Das ist nie konzipiert. Also der Humor ist bei mir an der letzten Stelle. Aber ich hoffe, dass es dann doch am Ende zumindest in der Form einer Art von Skurrilität durchkommt.
Auf jeden Fall. Also wenn man diese Gitarristin auch sieht, wie sie die Bierflasche in der Hand hält und damit dieses zarte Instrument spielt, dann hat das auf jeden Fall auch was Humoristisches. Und gleichzeitig klingt es natürlich toll, was mit diesem Werkzeug sozusagen da erzeugt werden kann.
Und auch sehr zankend.
Ja, das stimmt. Was ja auch manchmal der Alkohol bei manchen Menschen bewirken kann, dass sie dann ein bisschen zänkisch werden. Aber das haben Sie wahrscheinlich so nicht gemeint, oder?
Ja, das sind alle möglichen Zankereien, die stattfinden.
Sie haben jetzt gerade schon mehrere Titel von sich genannt oder wir haben jetzt schon einige sozusagen aufgebracht. Viele Titel sind ungarisch und Sie selber sprechen ja oft davon, dass Sie in der Musik eine bestimmte Sprache haben oder man sagt ja auch einfach Klangsprache bei einem Menschen. Inwiefern spielt da das Ungarische eine Rolle bei Ihnen?
Das spielt eine ganz große Rolle. Früher hat es eine viel größere Rolle gespielt. So habe ich das empfunden. Also heute gehe ich eher von den inhärenten Möglichkeiten der Instrumente heraus. Aber die Formulierung, wie ich Akzente setze, wie ich Gesten organisiere, das ist, glaube ich, nicht zu leugnen, dass es von einem ungarischen Komponisten geschrieben worden ist. Ich denke, das ist eher jetzt auf der unbewussten Ebene, aber ich denke schon, dass es ganz wichtig ist.
Wenn ich jetzt an typische Gesten für bestimmte Nationen denke, dann fällt einem natürlich in Italien irgendwie diese Hand vor dem Körper ein, die so nach unten geht. Gibt es eine typisch ungarische Geste, die Sie mit Ihrem Land verbinden, mit Ihrem Heimatland?
Ja, das ist halt eben dieses Betontjambische, dieses Tatam, Tatam, Tatam. Das ist eben zum Beispiel so eine Grundgeste, fast schon abgedroschene Grundgeste, aber das hat jeder Ungar, glaube ich, in sich. Also alles am Anfang zu betonen und also im Gegensatz zu Deutschen, wo man, wenn ein Satz anfängt zu sagen, muss man immer genau wissen, was man sagen will. Im Ungarischen kann man einfach anfangen, irgendwie so Akzent gesetzt und dann kann man das, wie man will, irgendwie auch grammatikalisch eigentlich ganz leicht woanders hinbringen. Für mich ist es ganz schwierig, weil ich, wenn ich Deutsch spreche, ganz anders denken muss. Also eigentlich umgekehrt.
Als Sie diese Veränderung dann in Ihrer Musik vollzogen haben oder auch in Ihrem Komponieren, worüber wir vorhin schon gesprochen haben, wie hat da das Publikum drauf reagiert?
Also je traditioneller man komponiert, desto leichter ist es, desto breiteres Publikum erreicht man. Das muss man schon so sagen. Das ist leider ein Phänomen, das nach so vielen Jahren neuer Musik immer noch ein Problem ist. Also das ist tatsächlich so, meine frühen Werke, die nur aus traditionellen Totentönen bestanden, kamen vielleicht etwas leichter an. Ich glaube jedoch daran, dass die Substanz der Musik dann doch unabhängig von der Sprache, von der sprachlichen Oberfläche immer durchkommt. Also wenn genügend Energie da ist, wenn die Architektur, wenn die Energetik stimmt, dann spürt das Publikum auch. Das kommt also durch, die Inhalte kommen durch, wenn sie da sind. Vielleicht ist das nur eine Hoffnung, aber...
Was würden Sie denn gerne bei Ihrem Publikum erreichen?
Ja, im Idealfall, dass das für das Publikum das eine Selbstverständlichkeit ist, dass Geräusche ebenbürtige Parameter der Musik sind, der Melodie und den traditionellen Parametern ebenbürtige Parameter sind und dass sie nicht als Fremdkörper gehört werden, sondern Material, also Stoffe, die mit denen man genauso tiefgründige und wunderbare Musik machen kann und die tatsächlich auch als klingendes Material wirklich wie Musik gehört werden können. Das ist mein Wunsch, dass es nicht wie immer noch, nach so vielen Jahren immer noch wie etwas Komisches, wie etwas Fremdes klingt.
Es könnte ja auch was sein, was eben ganz andere Musikempfindungen und Erlebnisse im Konzert ermöglicht als die nicht geräuschhafte Musik. Was für Erlebnisse wünschen Sie Ihren Hörerinnen und Hörern im Konzert mit Ihrer Musik?
Ich wünsche, dass das Publikum sehr gut zuhört. Das tut es vermutlich. Und dass es versucht, wirklich auch Spreu vom Weizen zu trennen. Und merkt, dass heute sehr, sehr viel konservatives, eingängiges, rückwärtsgewandtes gemacht wird. Aus dem Grund, damit noch mehr Publikum hingeht. Aber ich glaube, dass das Publikum das irgendwann mal durchblickt und sehnt sich nach mehr Komplexität, nach mehr Progressivität in der Musik, die schon lange da ist. Das Publikum verdient, glaube ich, wesentlich mehr, als es heute bekommt.
Und was kann Ihre Musik, was andere Musik vielleicht nicht kann?
Oh, das kann ich nicht sagen. Also bleibe ich bescheiden. Ich tue mein Bestes. Mir ist wichtig, dass ganz viel Energie in der ersten Linie auf das Publikum strahlt. Energie ist das Parameter, das auch jeder sofort verstehen kann. Und dass alles, all diese Inhalte, der Reichtum, der noch versteckt in der Musik, dass das alles mitgeteilt werden kann und erlebt werden kann.
Damit haben Sie sicher neugierig gemacht. Und wer die Musik von Márton Idés erleben möchte, der kann das in Essen tun. Von Oktober bis Dezember 2024 stehen in 4 Konzerten 5 seiner Werke auf dem Programm der Philharmonie Essen.
Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert, weiterempfehlt und uns auch gerne Feedback gebt über die Social-Media-Kanäle der Philharmonie Essen. Und damit herzlichen Dank, Márton Idés.
Danke für die Möglichkeit.
Und bis zum nächsten Mal bei den Tonspuren. Tschüss.
Tschüss.
Tonspuren, der Podcast der Philharmonie Essen.